Liebe Gemeinde, heute beginnt unsere adventliche Predigtreihe. Wir möchten den Nebenfiguren der Weihnachtsgeschichte nachgehen. Also mal nicht Maria und Josef und das Jesuskind in den Mittelpunkt stellen, sondern all die anderen, die nicht so im Fokus stehen, aber doch auch eine Rolle spielen, eine wichtige Rolle. Ich habe mir für heute die Eltern von Maria vorgenommen. Und falls ihr euch jetzt wundert, dass ihr noch nie von denen gehört habt, so ist es nicht erstaunlich, denn in unserer Bibel steht gar nichts darüber. In der Bibel, da kommen die nicht vor. Aber in der Kunstgeschichte spielt gerade die Mutter von Maria, Anna heißt sie, eine ganz wichtige Rolle. Sie wird sehr häufig gemeinsam mit Maria und Jesus gemalt. Und diese Bilder nennt man Anna Selbdritt. Also praktisch Bilder von den drei Generationen, Anna, Maria und Jesus. In der Bibel also werden sie nicht erwähnt, Anna und Joachim. So heißt der Vater von Maria. Woher also wissen wir überhaupt irgendetwas über die beiden? Nun, es gibt eine ganze Reihe von Texten aus der Frühzeit des Christentums, die viel Ähnlichkeit haben mit den biblischen Schriften, aber nie von der Kirche als der Bibel so richtig zugehörig betrachtet wurden. Solche Texte nennt man Apokryph. Das bedeutet übersetzt verborgen. Oftmals wurden sie nämlich unter der Hand verbreitet und gelesen. Vielleicht erinnern sich einige, im September haben wir eine kleine Erwachsenenbildungsreihe über solche apokryphen Texte durchgeführt. Manche dieser Schriften galten als skandalös und wurden deshalb verboten. Und trotzdem haben einige dieser Texte eine erstaunliche Karriere gemacht und haben sich in Form von volkstümlichen oder frommen Geschichten bis heute ins Gedächtnis vieler Menschen eingeprägt. Und in einem dieser Texte, in dem sogenannten Brotevangelium des Jakobus. Brotevangelium heißt Vorevangelium, weil es sozusagen die Zeit vor dem Evangelium, vor der Geburt von Jesus beleuchtet. Also in diesem Vorevangelium, da steht die Geschichte von Anna und Joachim. Ich habe die Geschichte mal mitgebracht, sie steckt in diesem Büchlein und wer mag, darf gern darin stöbern. Wahrscheinlich, so haben Experten herausgefunden, entstand dieses Vorevangelium von Jakobus erst um 150 nach Christus in Ägypten, also deutlich später als unsere Evangelien. Etwa 70 Jahre später. Der unbekannte Autor schöpfte aus ganz verschiedenen Quellen, die er nicht immer so stimmig miteinander verbunden hat, aber er erzählt spannend und mit Sinn für Dramatik. Diese Geschichte von Anna und Joachim ist also kein Tatsachenbericht. Es ist eine Legende. Aber das heißt ja nicht, dass sie wertlos wäre. Legenden haben ihre eigene Wahrheit und oft versteht man durch eine Legende mehr als durch ein Buch voller harter, abgesicherter Fakten. Also, was erfahren wir über Anna und Joachim? Die beiden sind verheiratet. Sie sind bereits betagt und Kinder sind ihnen versagt geblieben. Ihnen ergeht es so wie vielen berühmten Ehepaaren unserer Bibel. Ich denke da an Abraham und Sarah oder an Elisabeth und Zacharias. Elisabeth ist ja die Cousine von Maria und die wird auch im hohen Alter noch schwanger und bringt einen Johannes zur Welt, den späteren Johannes den Täufer. Kinderlosigkeit galt damals als Makel und so darf Joachim nicht gemeinsam mit den anderen Männern im Tempel opfern, sondern immer erst als allerletzter. Das kränkt ihn tief. In seiner Not beschließt er, in die Wüste zu gehen, um dort 40 Tage und Nächte zu fasten. Nicht wahr? Auch das kommt uns doch bekannt vor. In der Wüste 40 Tage und Nächte fasten, das hat auch Jesus gemacht, als er seine Lebensbestimmung erkennen wollte. Joachim geht also in die Wüste und betet innig in seiner Dürrezeit in der Wüste. Und er schwört Gott, dass er nicht aufhören will zu fasten, bis Gott ihn erhört hat. Aber er hat seiner Frau Anna nichts davon gesagt. Er verschwindet einfach so, sodass Anna, die ohnehin schon als Unfruchtbare leidet, jetzt auch noch denkt, sie sei eine verlassene Ehefrau. Und bitterlich klagt sie Gott ihr Leid. Doch dann, oh Wunder, erscheint Anna und Joachim zur gleichen Zeit ein Engel und er kündigt ihnen die Geburt eines Kindes an. Schon wieder kommt uns etwas bekannt vor, denn auch das kennen wir aus mehreren biblischen Erzählungen. Ein Engel kündigt die Geburt eines Kindes an. Gerade jetzt in der Adventszeit fällt uns da das Beispiel des Engels Gabriel ein, der Maria über ihre Schwangerschaft unterrichtet. Das hörten wir gerade in der Lesung. Doch anders als bei Maria ist das Kind von Anna und Joachim auf natürlichem Wege gezeugt. Anna ist überglücklich über die gute Nachricht und gibt Gott ein Versprechen ab. Sie sagt: So wahr Gott, der Herr, lebt, wenn ich gebären werde, sei es männlich oder weiblich, so werde ich es dem Herrn, meinem Gott, als Gabe darbringen und es soll ihm dienen alle Tage seines Lebens. Dann kehrt Joachim nach Hause zurück, das Kind kommt auf die Welt, es ist ein Mädchen und wird Maria genannt. Und eigentlich ist es in der unbarmherzigen Männerwelt des alten Orients schon wirklich außergewöhnlich, dass die Geburt eines Mädchens überhaupt erwähnenswert erscheint. Anna und Joachim sind von tiefer Dankbarkeit erfüllt. Sie wissen, unser Kind ist ein Geschenk von Gott. Und sie halten ihr Versprechen, dieses kleine Mädchen ganz in den Dienst des Tempels zu stellen. Als dreijähriges Kind kommt Maria in den Tempel. Sie dient dort bis zu ihrem 12. Lebensjahr. Mit 12 Jahren gilt sie als erwachsen und kann nach der damaligen Regel nicht länger im Tempel bleiben. Was also tun mit diesem Mädchen? Mit dieser Frage wendet sich der Hohepriester im Gebet an Gott und er erhält folgende Anweisung: Geh hinaus, versammle alle Witwer des Volkes, jeder soll einen Stab tragen und wem auch immer Gott der Herr ein Zeichen geben wird, dessen Frau soll sie sein. Die Witwer kommen also, einer nach dem anderen mit ihren Stäben. Sie geben den Stab dem Hohepriester, der betet darüber und dann gibt er den Witwern den Stab zurück. Den letzten Stab aber nahm Josef. Und siehe, eine Taube kam aus dem Stab hervor und flog auf das Haupt Josefs. Josefs Ausflüchte, er sei doch viel zu alt für so ein junges Mädchen, nützen ihm gar nichts. So nimmt er Maria in seine Obhut. Doch er muss sich bald auf Reisen begeben, und so ist Maria allein zu Hause, als ihr der Engel erscheint und sagt: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Liebe Gemeinde, aufgeschrieben wurde diese Geschichte, denke ich, um zu beweisen, dass Maria eine ganz besondere junge Frau war, die Gott auserwählt hat, seinen Sohn zur Welt zu bringen. Es durfte ja nicht sein, dass irgendeiner Frau diese Aufgabe zufiel. Und Maria, so beschreibt es diese Geschichte, war nicht irgendeine junge Frau, sondern eine Frau, die ihre ganze Jugend dem Dienste an Gott gewidmet hatte. Das Vorevangelium von Jakobus ist also ein Zeugnis für die schon früh einsetzende Marienverehrung in der alten Kirche. Aber was fangen wir heute noch mit dieser Geschichte an? Gerade wir Reformierte, uns ist ja die Verehrung der Maria eher fremd. Die Geschichte ist nett anzuhören, zweifellos, aber das sollte ja nicht alles sein. Können wir heutigen Männer und Frauen, Sie und ich, irgendetwas mitnehmen von dieser Geschichte von Anna und Joachim? Ich denke schon, sonst hätte ich sie ja auch nicht erzählt. Wir treffen die beiden in einer Situation an, in der für sie das Leben zu einem Stillstand gekommen ist, in so einer Ich-kann-nicht-mehr-weiter-Situation. Und wahrscheinlich gibt es ja im Leben eines jeden und einer jeden von uns manchmal Zeiten, in denen man einfach am Ende ist und nicht mehr weiter weiß. Man weiß nicht, wie es weitergehen kann, Am liebsten wäre man weit weg und möchte sich verkriechen. Stillstand, nichts geht mehr. Ausweglosigkeit, das Gefühl von Minderwertigkeit, von Wertlosigkeit macht sich breit und so ein Gefühl lähmt. Und oft sind es gerade solche Momente im Leben, die uns Gott suchen lassen. Wo ist denn nun Gott? Warum spüre ich ihn nicht? Warum hilft er mir jetzt nicht? In so einer Situation stecken für mich Anna und Joachim. Und wie gehen Sie also mit dieser Situation um? Beide auf ganz unterschiedliche Weise, so wird uns in der Legende erzählt. Doch weder Anna noch Joachim lassen die Verbindung zu Gott abreißen. Sie bleiben in Kontakt mit ihm. Sie hadern, das schon. Und Joachim, der versucht quasi, Gott mit einem Hungerstreik zu erpressen. Er trotzt Gott, aber er lässt den Kontakt nicht abreißen. Zu seiner Frau Anna allerdings schon. Joachims erster Schritt zur Neuorientierung besteht darin, dass er sich zurückzieht in die Wüste. Er braucht Zeit, um seine Seelenkräfte wieder zu sammeln. Sein Rückzug, ohne Anna zu informieren, bringt sinnbildlich zum Ausdruck, dass sich beide in einer Gefühlssituation der inneren Wüste und Dürre befinden. In einer Lebenslage also, die von Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht geprägt ist. Und ich denke, solche Wüstensituationen sind vielen von uns vertraut. Man fühlt sich mutterseelenallein, verlassen von Menschen und von Gott. Und aus dieser Wüste scheint einfach kein Weg herauszuführen. Und doch braucht Gottes Erfahrung gerade diesen Rückzug. Ich kann Gott kaum im Lärm finden oder in der Hektik, in der Betriebsamkeit. Und wenn er sich zeigt, dann zeigt er sich ganz bestimmt ganz anders, als ich erwartet habe. Und wer dann etwas von Gott erfahren hat, wird verändert. Immer wieder erfahren Menschen, dass es da, wo nichts mehr zu gehen schien, dass es da auf ganz andere Weise weitergeht, weitergegangen ist, dass Menschen über sich selbst hinauswachsen. Und zwar genau an der Stelle, genau in dem Moment, wenn der Mangel, wenn die Not am größten ist oder am allerschlimmsten empfunden wird. Dann, wenn die Gefahr zu resignieren am größten ist. Klar, meist erkennen wir das erst im Rückblick. Und manchmal wird so ein Abgrund, an den wir gestoßen sind, zu einem Wendepunkt im Leben. Ja, und Anna? Wie reagiert Anna? Sie bringt ihren großen Kummer in leidenschaftlicher Klage vor Gott. Aber sie erstarrt nicht und sie resigniert nicht. Sie drückt ihre tiefe Sehnsucht aus und bleibt auch in Kontakt mit Gott. Wie sie dürfen wir trauern und klagen und doch offen bleiben für das, was das Leben uns zeigt und anbietet. Unsere tiefen Herzenswünsche dürfen und sollen wir vor Gott tragen, ja ihm geradezu nachtragen, ihm zumuten, immer wieder. Annas und Joachims Geschichte könnte uns daran erinnern, da, wo unsere tiefste Sehnsucht ist, da ist Gott nicht weit. Denken wir daran, wenn wir durch diese Adventszeit gehen. Amen.